Das kannst du vielleicht nach dem Vortrag, können wir dann nochmal drüber sprechen. Aber ich danke für das Vertrauen der Brüder aus der Gemeinde in Wien, für die Einladung, für den Startschuss für unsere Woche. Und ich bin Gott dankbar für die Möglichkeit, dass wir wieder hier sein dürfen und uns hier vor Ort doch versammeln können, um miteinander Gemeinschaft zu haben und miteinander zu lernen von Gottes Wort. Nun, der Einstieg heute Abend, Hebräerbrief, Kapitel 12 und Vers 1, der erste Teil. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Ich darf den ersten Teil der Vortragsreihe und vom Hebräerbrief gleich mit einem Fazit beginnen. Etwas ungewöhnlich, aber es geht um dieses Deshalb, mit dem dieser Vers anfängt. Und um dieses Deshalb soll es uns heute und in dieser Woche gehen, wenn wir uns mit den Zeugen beschäftigen, welche der Schreiber des Hebräerbriefes seinen Lesern damals und uns heute in Erinnerung ruft und vor Augen malt. Dieser Text im Hebräerbrief ist einer von vielen im Neuen Testament, der auf die Gefahren auf unserem Weg der Nachfolge hinweisen. Mehr als das, er gibt uns auch eine Hilfestellung, wie wir diesen Gefahren begegnen können. Der Schreiber des Briefes kennt wohl selbst Geschwister, welche den Weg der Nachfolge verlassen haben, welche das Ziel des Glaubens aus den Augen verloren haben und oder welche sich anderen Lehren zugewandt haben, welche eben nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus übereinstimmen. Die Gründe dafür sind vielfältig, damals wie heute. Gott hat uns sein Wort gegeben und damit alles, was wir brauchen für unseren Weg in der Nachfolge. Wir müssen jedoch lernen, mit diesem Wort richtig umzugehen und es richtig anzuwenden. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus in seinem ersten Brief, setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Oder wie es die Elberfelder Bibel übersetzt, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Und ich möchte heute Abend ein Bild benutzen, das wir, wie ich finde, auch sehr gut auf das Wort Gottes übertragen können. Nun, was ist das? Die aus dem Norden haben leichten Vorteil. Die können das vielleicht erkennen. Das ist ein Ausschnitt einer Seekarte der Mecklenburger Bucht. Wer hier segeln geht, der hat es einfach. Warum? Nun, er muss auf nichts anderes achten, als vielleicht noch ein anderes Schiff, das da so rumfährt. Aber ansonsten ist da nichts, was seine Fahrt irgendwie behindern würde. Segeln ohne Einschränkung. Und das ist schön, solange man nirgendwo hin will. Wenn man kein Ziel vor Augen hat, dann ist sowas ganz gemütlich. Da kann man so vor sich hin dümpeln und die Seefahrt genießen. Wer seinen Glauben so sieht, der dümpelt auch mit seinem Glauben einmal hierhin und einmal dahin. Gerade so, wie der Wind ihn hin und her weht. Oder wie Paulus es im Brief an die Epheser schreibt, Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Unser Glaube ist anders. Unser Glaube ist zielgerichtet. Wir wollen doch ankommen, ankommen bei Jesus und ankommen in der Ewigkeit bei Gott. Aber da ist etwas oder da ist jemand, der uns daran hindern will. Satan und die Sünde haben nur ein Ziel, unsere Gemeinschaft mit Gott zu zerstören. Und eine Art ist es, wie unser Glaube zerstört wird, indem wir einfach ziellos herumtreiben und herumdümpeln. Als Christ heißt es, ich strecke mich nach dem aus, nach oben aus, nach dem, was vorn ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung nach oben in Christus Jesus, wie es im Philipperbrief Kapitel 3 heißt. Darum sieht unsere Seekarte auch mehr so aus, wie die Seekarte der Kieler Bucht. Nun, Schiffe, welche den Hafen in Kiel anlaufen wollen, tun sehr gut daran, diese Karte ganz genau zu studieren. Denn diese Karte bietet verschiedene Hilfsmittel, welche dem Kapitän helfen, sein Schiff sicher in den Hafen zu bringen. Zum einen sind da Leuchttürme, wir haben gerade mal 3 Stück davon, die dem Schiff oder dem Kapitän den Weg zeigen. Sichere Wege hin in den Hafen. Später kommen dann, das ist okay, Leuchtturm draußen, aber später kommen dann eben noch Fahrwassertonnen dazu, sind grün, rechts Steuerbord und rot, links Backbord, sind auch alle schön nummeriert, kannst du immer einen zum anderen abfahren. Warum machst du das? Na, das ist der sichere Weg, der dich sicher in den Hafen bringt. Darüber hinaus gibt es aber insbesondere in der Kieler Förde noch eine Reihe ganz anderer Tonnen, die da mitten auf dem Wasser schwimmen. Und diese sehen dann in etwa so aus. Weiß jemand, wofür die sind? Das sind Gefahrentonnen, das sind Warntonnen. Und die warnen zum Beispiel vor Untiefen, Wracks oder andere Dinge. Aber sie warnen nicht nur vor Untiefen, sondern sie sagen uns sogar, in welcher Richtung die Untiefen liegen. Das sind die Himmelsrichtungen. Das heißt, wenn du solche Tonnen siehst, dann weißt du, dass westwärts davon Untiefen sind. Und tust gut daran, die andere Seite zu nehmen, um da durchzufahren. Und dann gibt's auch noch solche Tonnen, bei denen unschwer zu erkennen ist, was sie ausdrücken und aussagen sollen. Da fährst du am besten gar nicht erst rein. Sie weisen eben auf Sperrgebiete hin, wo es zum Teil heute noch versenkte Kriegsmunition hat oder wo etwa ein Schießgebiet ist. Das ist auch nicht so ganz gesund, da durchzufahren. Wer also sicher ankommen möchte, der sollte solche Gebiete, hier ist eins eingezeichnet, so Sperrgebiet, sieht man auch alle auf der Seekarte, der sollte solche Gebiete einfach meiden. Soweit ein kurzer Ausflug in die Nautik. Was aber hat das mit unserem Thema zu tun? Für mich persönlich ist die ganze Bibel, die wir haben, wie eine Seekarte. Die Bibel zeigt uns den sicheren Weg in den Heimathafen. Die Bibel malt uns ein Ziel vor Augen und sie beschreibt uns den Weg, wie wir dorthin kommen. Hier finden wir das sichere Fahrwasser unseres Glaubens. Wir finden in ihr Leuchttürme und Tonnen, welche uns auf dem richtigen Weg halten. Doch wir finden in ihr auch viele Warnungen, etwa wenn wir in Gefahr sind, den richtigen Weg zu verlassen. Dann zeigt nämlich der Leuchtturm plötzlich gelb statt grün. Das ist die erste Warnung. Du bist in Gefahr, vom Kurs abzukommen. Und wenn du sagst, mach nichts, ich fahre einfach weiter, das geht schon gut, dann landest du irgendwann mal im roten Bereich. Und wenn du sagst, interessiert mich nicht, na gut, dann wirst du irgendwann Schiffbruch erleiden und mitsamt deinem Schiff dann an irgendeiner Klippe, Felsen oder Untiefe zerschellen. Dafür ist ein Leuchtturm da. Und wenn das passiert, kann der Leuchtturm nichts dafür. Wer hat seine Arbeit gemacht? Aber dann gibt es eben auch diese Warntonnen, die uns vor Schaden an unserem Lebensschiff bewahren wollen. Die Bibel enthält einige solcher Warnungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ja, es gibt Sperrzonen für unseren Glaubensweg. Einfach Gebiete, in die wir nicht hineinfahren sollen, dass die Gefahr für Leib und Leben hier so groß ist, dass es uns die Ewigkeit kosten kann. Und das ist besonders auch Thema im Brief an die Hebräer. In Kapitel 11 haben wir eine ganze Liste an Zeugen, die uns als Vorbilder genannt werden. An ihnen sollen wir uns ein Vorbild nehmen. Sie sind wie Leuchttürme, die uns den richtigen Weg weisen. Spannend ist, dass wir im Kapitel 11 aber zweimal auch die Aussage haben, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Und noch einmal im Vers 39 und 40, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Sie haben ihr Lebensziel im Glauben erreicht, aber sie sind auch noch nicht am endgültigen Ziel angekommen. Aber was tun sie? Sie warten auf uns. Sie warten auf dich und mich, damit wir einmal alle miteinander vollendet werden. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Darum glauben wir, darauf hoffen wir. Das Ziel liegt also noch vor uns. Ein Ziel, das am Ende unserer Reise auf uns wartet. Und auf die Erfüllung dieser Verheißung warten auch noch all diese alttestamentlichen Glaubenszeugen, auch wenn sie schon einen Schritt weiter sind wie wir. So wie Paulus es auch am Ende seines Lebens beschreibt, im 2. Timotheusbrief im Kapitel 4, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Das Ziel des Glaubens kennen wir. Diesen Siegeskranz, die Ewigkeit bei Gott, die Gemeinschaft mit allen Heiligen und Gerechten. Den Weg dahin kennen wir auch. Aber wir werden nicht einfach in die Ewigkeit hineindümpeln. Irgendwie per Zufall uns von der Strömung dahin treiben. Das wird nicht passieren, liebe Brüder. Und die Bibel ist da klar. Paulus spricht von unserer Lebensreise im Glauben als einem Kampf. Ein Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und er spricht von der großen Belohnung, die auf alle wartet, die diesen Kampf gekämpft haben. Und zwar bis zum Schluss. Und diesen Kampf haben die Glaubenszeugen, die wir im Kapitel 11 haben, vollendet. Sowohl die, die wir im Alten Testament haben, aber wir haben auch Glaubenszeugen im Neuen Testament. Wenn wir nur an Stephanus denken. Noch immer warten sie auf die Vollendung der endgültigen Ruhe, wie im Hebräerbrief die endgültige und ewige Gemeinschaft mit Gott beschrieben wird. Sie ist bereit für jene, welche den guten Kampf gekämpft haben bis zum Ende. Nun, der Schreiber im Hebräerbrief versucht nach meinem Verständnis immer so eine gewisse Balance zu halten zwischen Warnungen und dann aber auch Lösungen anzubieten. Warnungen vor dem falschen Weg und Lösungen, wie wir auf dem richtigen Weg bleiben können. Und mehr als dass wir eine Seekarte haben, wir haben andere Menschen, die diesen Weg vor uns gegangen sind und sicher in diesen Hafen der Ewigkeit gelangt sind, auch wenn sie noch auf uns warten müssen, bis alles vollendet ist. Und sie sind Zeugen dafür, dass diese Seekarte hier korrekt ist, dass sie stimmig ist, dass sie jeden sicher nach Hause führt, der die gesamte Karte für wahr hält. Alles, was darin geschrieben steht. Deshalb sollen wir diese Worte aufmerksam lesen und studieren, wenn auch wir das Ziel des Glaubens erlangen wollen. Petrus schreibt von diesem großen Ziel, das uns in der Bibel vor Augen gemalt wird, wenn er sagt, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Um nichts weniger geht das, die Rettung der Seelen für die Ewigkeit. Aber Petrus schreibt auch davon, wie der Weg zu diesem Ziel aussieht. Wenn er schreibt, darin jubelt ihr dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Auch Petrus spricht von Versuchungen. Auch Petrus spricht von Prüfungen, die auf uns warten in unserem Leben der Nachfolge, auf unserem Weg zu dem Ziel. Und deshalb brauchen wir eine gute Seekarte, damit wir das Ziel eben nicht aus den Augen verlieren. Damit wir überwinden können, damit wir bestehen können. Wir brauchen Hilfe. Und diese Hilfe ist das Wort Gottes, die Lehre. Und diese Hilfe finden wir auch in den Zeugen der Wahrheit. Der Wahrheit des Evangeliums, hatten wir vorhin schon. Der Brief an die Hebräer steigt ein mit einem Zeugnis über die wichtigste Erkenntnis, zu der ein Mensch überhaupt kommen kann. Es heißt im Kapitel 1 und Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Menschen, wenn wir das erkennen, dann ist das schon mal ein guter Start. Es hat Zeiten gegeben, da hat Gott seinen Plan auf andere Art und Weise und durch andere Menschen offenbart, für seine ganz bestimmte Zeit. Seien es die Patriarchen gewesen wie Noah, Abraham, Isaak oder Jakob, oder seien es die Propheten des Mosaischen Bundes gewesen, angefangen von Mose über die Richter bis in die Zeit der Propheten und Könige. Und die ersten Empfänger des Briefes waren aller Wahrscheinlichkeit nach Christen, die primär aus dem jüdischen Glaubenshintergrund kamen. Und für diese umfasste der Glaube nicht nur die Frage der Verehrung Gottes, sondern für sie spielte das Gesetz, das sie hatten, in jeden Lebensbereich ihres Alltags hinein. Das bestimmte alles. In den Geboten ist alles geregelt, was zum Leben eines Menschen dazugehört. Alles. Wir in Basel haben ja die Situation, dass wir unsere Gemeinderäume direkt gegenüber von der Synagoge haben. Und selbst in dem Gebäude, wo wir unsere Gemeinderäume haben, oben hat es mehrstöckige Wohngebäude, da hat es Juden, die da drinnen wohnen. Und vor einigen Jahren hat sich eine von den jüdischen Frauen den Fuß gebrochen, weil sie die Treppe runtergefallen ist. Warum? Weil sie kein Licht angemacht hat. Warum nicht? Es ist Sabbat und sie dürfen keinen Lichtschalter bedienen. Die Folge davon ist, bei uns ist das ganze Haus jetzt mit Bewegungsmeldern ausgestattet, damit solche Unfälle nicht mehr passieren. Aber ihr seht, bis in diese Dinge sind die Sachen geregelt für sie in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Kennen wir nicht so ganz, obwohl auch die Bibel spricht zu uns über viele Dinge auch unseres alltäglichen Lebens. Nun, wenn du mit ihnen sprichst, und das sieht man auch und das lebt man, und wenn man Kontakt hat und so, dann ist das auch in der Synagoge und das, was gelehrt wird dort, hier finden sie ihre Orientierung für die allermeisten Fragen des Lebens. Das gibt ihnen Sicherheit, das gibt ihnen eine Identität als Volk, an die sie sich klammern. Was aber das Wort Gottes nicht garantierte, auch niemandem von ihnen, war, dass der Glaube des Einzelnen und die Gewissheit des Einzelnen, dass jeder Einzelne von ihnen in die ewige Gemeinschaft mit Gott gelangen wird, unabhängig davon, was sie tun. Das hat das Wort Gottes auch ihnen nie verheißen. Im Gegenteil. Das ganze Alte Testament zeigt doch auf, wie widerspenstig und hartherzig der Mensch oftmals ist, wenn es um die Gebote Gottes und die Bedingungen geht, die er bezüglich des Bundes stellt, welche er den Menschen anbietet. Schon im Alten Testament werden die Glaubensväter immer wieder zum Vorbild genommen und zum Zeugnis des Handelns Gottes an ihnen, dem Volk. Und so haben wir, um nur ein Beispiel zu nennen, in den Worten Gottes im Propheten Jesaja an sein Volk, dem die babylonische Gefangenschaft ja verheißen wird, auch den Hinweis, was sie tun sollen. Sie sollen einen Blick auf Abraham richten und seine Geschichte sich zum Vorbild nehmen. Im Jesaja 29 heißt es: Darum so spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Haus Jakob. Jetzt wird Jakob nicht mehr beschämt werden und sein Gesicht wird jetzt nicht mehr erblassen, denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in seiner Mitte sehen, werden sie meinen Namen heiligen und sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Das ist das. Sie sollen sich auch ein Vorbild nehmen, und sie sind ja nun mal alle sehr auf Abraham fixiert als ihr Stammvater. Dann nehmt ihn euch aber auch zum Vorbild und dann wandelt wie er, glaubt wie er, handelt wie er. Und ihr werdet den Segen Gottes erleben. Es geht also neben der Lehre in der Bibel immer auch um Zeugen und Vorbilder des Glaubens. Im Alten Testament und Neuen Testament finden wir das auf viele Art und Weise bestätigt. Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 1 spricht aber eben auch von der Bürde. Es gibt eine Bürde für jeden, der im Glauben an Gott und jetzt speziell an seinen Sohn Jesus Christus in dieser gefallenen Schöpfung leben will und dass auch wir immer noch in der Gefahr sind, uns wieder in der Sünde zu verstricken, und zwar auf solch eine schlimme Art, dass wir unser ewiges Heil aufs Spiel setzen und sogar verlieren können. Der Hebräerbrief ist da unzweifelhaft deutlich in seinen Worten, wenn wir an Kapitel 6 und Kapitel 10 denken. Der Vers, welcher heute Abend im Mittelpunkt steht, betont die Herausforderung, in der wir als Christen zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeder Situation stehen. Die Gefahren sind vielfältig und sind leider auch sehr wirkungsvoll, wie wir in vielen Aussagen allein in diesem Brief erkennen können. Und im Kapitel 12, Vers 1 werden hauptsächlich zwei Gefahren genannt. Zum einen ist hier von Bürde die Rede, welche eine Gefahr für den Glauben und die Nachfolge werden kann. Zürcher und Schlachter Übersetzung schreiben hier von Lasten, die abzulegen sind. Hoffnung für alle hat alles, was uns im Wettkampf behindert. Neue Genfer hat, was uns am Laufen hindert. Und wir sehen hier, es geht hier um etwas Aktives. Und es geht um unser Handeln. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann müssen wir aktiv werden. Wir müssen etwas tun. Und dann müssen wir auch noch das Richtige tun. Dieses Wort Bürde ist im Griechischen das Wort Onkos und kommt im Neuen Testament übrigens ausschließlich hier vor. Von diesem Begriff Onkos leitet sich aber der medizinische Fachbegriff Onkologie ab. Und die Onkologie ist der Bereich der Medizin, der sich mit allen gut und bösartigen Tumorarten sowie Krebserkrankungen befasst. Es gibt in den deutschen Übersetzungen, zumindest Schlachter, Zürcher und Elberfelder, noch in Galater 6,5 das Wort Bürde, welches aber aus einem anderen griechischen Wort kommt, was Portion ist. Und im gleichen Abschnitt, Galater 6, 2, wo von den Lasten die Rede ist, finden wir noch ein anderes griechisches Wort, das ist Baros. Dem Hebräerbriefschreiber geht es aber hier wohl mehr um das Thema, welches auch Paulus in seinem Brief an Timotheus anspricht, gerade mit Blick auf die Juden und ihr Gewicht, das sie auf ihre Abstammung und Herkunft legen. Dabei hatte doch gerade dieser Stolz und Hochmut in der Vergangenheit schon zum Abfall vom lebendigen Gott geführt, um am Ende dazu, dass ein Großteil der Juden Jesus eben nicht als Herrn und Erlöser angenommen haben. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an Timotheus von dieser Gefahr der Bürde, wenn er ihm schreibt, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Und die alttestamentlichen Geschichtsbücher lesen, das ist es dann schon mühsam, diese ganzen Genealogien durchzulesen, Name um Name um Name um Name und so. Wir wissen, welchen Zweck das hat, eben dass nachher eben belegt werden konnte, woher der Messias kommt. Aber worauf will ich mich da berufen? Jetzt in der Gemeinde des Herrn. Im zweiten Brief wird Paulus noch deutlicher, wenn er schreibt im Kapitel 2, die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Diese Bürde, das Diskussion um Fragen der Abstammung. Woher kommst du? Diskussion um die Fragen des sozialen Standes. Wer bist du? Was für einen Job hast du? Bei wem hast du studiert? Welche Bibelschule hast du besucht? Wie gut waren deine Noten? All solche Fragen, die auch heute teilweise uns immer wieder begegnen. Wie begabt bist du im Reden? Sagt das etwas darüber aus, ob du die Wahrheit redest? Und doch hören wir gerne die, die so eloquent daherreden können. Das ist alles auch nicht fern von uns heute. Aber alles solche Dinge, das sind wie Krebsgeschwüre, die uns am geistlichen Leben hindern zu wachsen. Es ist eine Krankheit, die uns hindert, kraftvoll im Glauben voranzuschreiten. Diese Bürde sind alles Dinge, die uns zurückhalten, unser Wachstum gefährden oder wie ein Krebsgeschwür eben auch andere Dinge in uns wachsen lassen. Insbesondere unseren Stolz, unseren Hochmut, unsere Eitelkeit. Unsere Rechthaberei, all das, was immer wieder Streit hervorruft, auch in unseren Gemeinden leider. Wir sind nicht weg, wir sind da nicht weiter herausgewachsen aus dieser Situation, in der schon die Christen im ersten Jahrhundert waren. Mag sich ein bisschen ändern, aber letztendlich sind das immer noch die gleichen Kämpfe, die auch wir zu kämpfen haben. Und am Ende führen sie doch nur zum geistlichen Tod. Das ist eine ernste Warnung, die wir hier finden. In Galater 5, Vers 19 führt Paulus sie als Werke des Fleisches auf: Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Und denken wir daran, an die Korinther. Ja, ich bin aber von Paulus belehrt worden. Ja, aber ich von Apollos. Ja, und ich von Petrus. Und all diese Fragen, das ist wie Krebsgeschwür. Das hindert uns am geistlichen Wachstum und der Hebräerbriefschreiber warnt uns davor. Und zum Zweiten finden wir hier eine ernsthafte Warnung vor der uns so leicht umstrickende Sünde. Wenn die Bürde so etwas wie ein Krebsgeschwür ist, das in uns wächst und unseren Glauben schädigt, dann ist diese leicht umstrickende Sünde vielleicht etwas, das uns von außen umfangen und zu Fall bringen will. Wer schon mal in Würzburg war, der hat vielleicht diese wunderschöne Kunststatue gesehen. Ich habe die Künstlerin von diesem Werk angeschrieben und sie gebeten, mir zu sagen, was so ihre Gedanken, ihre Intention gewesen ist, als sie das geschaffen hat. Leider hat sie mir keine Antwort geschickt. Vielleicht möchte sie, dass wir selber darüber nachdenken. Aber ich fand das ein so passendes Bild. Diese leicht umstrickende Sünde. Wisst ihr, das ist wie mit Klarsichtfolie. Mikrometerdünne Klarsichtfolie. Wenn ich die einmal um dich rumwickel und sage, heb mal deine Arme, dann machst du so. Und machst die Folie fort. Aber wenn ich drei- und viermal sie um dich herumwickel, diese dünne, durchsichtige Folie, dann wird das schon schwer, deine Arme noch zu bewegen. Und wenn ich fünf-, sechsmal so leicht um dich herumwickel, dann endest du nachher so, bewegungslos. Das macht die Sünde mit uns. Sie bindet uns, sie fesselt uns, sie knebelt uns, damit wir nicht mehr unserem Herrn nachfolgen. Und das sind Dinge, die kommen von außen, diese Versuchungen, die kommen. Und das Leben von uns als Christen in dieser Welt ist auf vielfache Art von Sünde bedroht. Es ist Satans Waffe, uns zu Fall zu bringen, indem er auch uns in Versuchung versucht zu führen. Und Satan kennt uns Menschen gut. Er weiß, wonach wir als Menschen trachten. Und was seit Beginn der Menschheitsgeschichte war, er immer wieder sehr, sehr, sehr erfolgreich darin, uns Menschen zu verführen. Und Satan ist so erfolgreich in seinem Tun, dass er uns alle erwischt hat. Jeden einzelnen von uns. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott haben sollten. Das ist schon einmal passiert. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, zu unterschiedlichen Zeiten, aber es hat uns alle erwischt. Schon im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5 heißt es, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und Paulus macht klar dann im Römerbrief, was nun, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir sehen Zitat aus Psalm 143. Er schreibt weiter, dass keiner, der verständig ist, dass keiner, der Gott sucht. Zitat aus Jeremia 4. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Zitat aus Psalm 14. Dreimal das Zeugnis des Paulus über die Situation von uns Menschen, alle. Und wir sind immer noch wieder in der Gefahr, uns wieder von der Sünde umfangen zu lassen. Die Bibel macht ja klar, niemand von uns lebt ohne Sünde. Johannes schreibt deutlich in seinem ersten Brief, im Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn dies die Wahrheit ist, die Johannes schreibt, dann bleibt ja nur die Frage, wie wir also mit unserem sündhaften Verhalten umgehen sollen. Dazu müssen wir als erstes ehrlich sein. Ehrlich sein mit uns selbst. Und wir müssen einsehen, dass auch wir in unserem Leben immer noch Dinge denken, Dinge reden und Dinge tun, die nach Gottes Maßstab böse sind. Was fangen wir mit dieser Erkenntnis an? Und hier kommt der dritte Punkt vom Hebräer 12 und Vers 1. Der Hebräerbriefschreiber sagt, ablegen. Ablegen. Du musst aktiv werden. Du selbst. Du bist verantwortlich. Der Schreiber fordert jeden Einzelnen von uns auf, dass wir aktiv werden müssen. Wenn wir schon an der Tatsache nichts ändern können, dass wir auch als Christen immer wieder sündigen, naja, was macht denn dann den Unterschied gegenüber denen, die nicht Christen sind? Der Unterschied ist eben nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Auch wenn die Sünde sich natürlich in unserem Glaubensleben immer weniger zeigen soll. Der große Unterschied ist der Umgang, den wir mit unserer Sünde pflegen oder haben sollen. Erstens, wir leugnen sie nicht. Zweitens, wir entschuldigen sie nicht. Und drittens, wir rechtfertigen sie nicht. Mit nichts, was passiert. Es sind zwei Schritte, die wir als Christen tun sollten. Das erste, unser Bemühen, die Sünde abzulegen, im Sinne von sie nicht mehr tun. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Es reicht einfach nicht, sich zu entscheiden, das Böse nicht mehr zu tun. Sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag haben, das Gute zu tun. Wir sind zu mehr aufgefordert, als einfach nur die Sünde zu lassen. Wir sollen aufhören, übereinander zu lästern, klar. Aber das allein reicht nicht, Titus 3, Vers 2. Sondern, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, Kapitel 3, Vers 13, wir sollen einander ermuntern, ermutigen. An der Stelle sprechen von Trösten. Das Gute reden über den anderen. Nicht einfach aufs Maul hocken. Gott hat uns einen Mund zum Reden gegeben. Manchmal zu viel, ich weiß. Aber dann wenigstens die richtigen Worte. Ermutigung, Tröstung. Manchmal auch Ermahnung, die notwendig ist. Das Gute reden. Oder ganz praktisch, wie Paulus das im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 28 sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Naja, das ist ja klar. Wir als Christen stehlen nicht mehr. Aber das reicht nicht, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben haben. Das ist echte Bekehrung. Das ist 180-Grad-Wende. Nicht einfach nur lassen, sondern tun. Und das dient zu unserem Wachstum, zum geistlichen Wachstum und ist der Schutz davor, damit nicht der eine Dämon ausgetrieben ist und später in die schön gefegte Hütte noch mehr und andere hineinkommen. Und der zweite ist, wenn wir doch gesündigt haben, und Johannes schreibt, dass wir sündigen, dann werden wir uns bemühen, diese Sünde auf eine Art und Weise abzulegen, wie sie Gott wohlgefällig ist, nämlich Sünde ablegen, indem wir um Vergebung bitten. Zuerst bei Gott, wie Johannes dann weiterschreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber denken wir auch an die Worte Jesu in Matthäus 5 in der Bergpredigt. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring die Gabe da. Ablegen heißt ganz einfach, wir müssen aktiv werden. Auch wenn es Gott ist, der unsere Sünden vergibt, so müssen wir Vergebung suchen. Darüber hinaus müssen wir die fatale Konsequenz der Sünde erkennen und begreifen, dass Sünde uns daran hindert, unser vorgegebenes Ziel zu erreichen. Schon einmal haben wir die Herrlichkeit bei Gott verloren, welche uns die Gemeinschaft und die Ewigkeit bei ihm geraubt hat. Jetzt sind wir zwar versöhnt mit Gott und haben wieder Gemeinschaft mit ihm durch das vollkommene Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Aber wir sind immer noch in der Gefahr, dass wir wieder in diese Sünde verstrickt werden, dass Bürden uns in uns wie ein Krebsgeschwür um sich fressen, sodass wir immer in der Gefahr sind, wieder zu Fall zu kommen und geistlich zu sterben. Was hilft uns also in unserem Glaubensleben, dass genau das nicht geschieht? Zum einen haben wir das Wort Gottes mit seinen Anweisungen, was wir lassen und ablegen sollen, aber auch was wir tun und anlegen sollen. Gott hat uns dazu seinen Geist gegeben, der in uns wohnt, und auf den sollen wir hören. Und er, Jesus, hat gesagt, dass er alle Tage mit uns ist, bis an das Ende der Welt. Gott sagt uns, wir sind nie alleine unterwegs. Er selbst ist mit uns. Und daneben spricht der Schreiber des Hebräerbriefes aber von einer weiteren Hilfe, Und das ist eben diese große Wolke von Zeugen. Der griechische Begriff Martys finden wir 35 Mal im Neuen Testament, wird unterschiedlich verwendet. Wir haben das zum Beispiel in Matthäus 26, 65, da geht es um Zeugen in einem Gerichtsprozess. Dann haben wir Zeugen im Lukas 24, 48, Jesu Rede an seine Apostel, eben im Sinne von Verkündern des Evangeliums, wenn er davon spricht, ihr seid Zeugen hiervon. Paulus, interessant, bemüht sogar Gott als seinen Zeugen im Römer 1, 9, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Und ja, wir haben den Text in Hebräer 12, 1, wo von einer großen Wolke von Zeugen die Rede ist, die durch ihr eigenes Handeln Zeugnis von ihrem Glauben abgelegt haben. Aber im ganzen Hebräerbrief finden wir Zeugen zweier verschiedener Arten. Im unmittelbaren Kontext und ursprünglich natürlich auch ohne Kapitel- und Verseinteilung im Hebräerbrief ist dieser Vers im Kapitel 12, Vers 1 einfach die Fortschreibung von Kapitel 11. Wir werden sicherlich diese Woche noch viele Details über diese Zeugen und Vorbilder im Glauben bekommen. Zusammengefasst können wir wohl sagen, dass hier unmittelbar Bezug genommen wird auf die Männer und Frauen, die ihren Glauben gezeigt haben in ihren Werken, die sie im vollen Vertrauen auf Gottes Verheißung vollbracht haben. Angefangen von Abel und seinem Opfer nach Gottes Willen, der zwar daraufhin getötet wurde, aber Ruhe bei Gott gefunden hat. Auch wenn es noch nicht die endgültige Ruhe ist. Über Henoch heißt es im 1. Mose 5 zweimal, er wandelte mit Gott und er wurde von Gott selbst hinweggenommen. Wir haben Noah und viele andere, die gestorben sind, manche alt und lebenssatt, andere wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schmerz und andere grausame Folter, wie es im Vers 37 von Kapitel 11 heißt. Manche lebten in Palästen wie David, manche irrten umher in Wüsten und Gebirgen, aber sie alle haben das Zeugnis, dass sie geglaubt haben und dass sie aufgrund des Glaubens in die Ruhe eingegangen sind. Warum ist diese Aufzählung im Kapitel 11 nötig? Vers 1 in Kapitel 12 enthält die Aufforderung, alles zu ertragen, was die Welt an Bürde und Sünde für uns bereithält, damit wir zusammen mit diesen Glaubenshelden des Alten Testamentes in Gottes Ewigkeit vollendet werden. Warum muss der Schreiber das in aller Deutlichkeit sagen? Weil er eben in seinem Brief zuvor auch andere Zeugen angeführt hat. Auch diese Menschen sind eine große Wolke von Zeugen, allerdings mehr Gewitterwolken. Eine große Wolke von Zeugen. Und auch sie sind eine Aufforderung und eine Ermahnung an uns, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde abzulegen, weil sie eben das Ziel nicht erreicht haben. Weil sie nicht in die Ruhe eingegangen sind, weil sie nicht die Verheißung in Empfang nehmen konnten, die Gott ihnen zugesagt hat. Und warum nicht? Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Es gibt Gläubige, welche am Ziel vorbeigleiten. Und warum? Nun, weil sie nicht am Wort festgehalten haben, sondern an der Sünde, wie es in den folgenden Versen an Kapitel 2 erklärt wird. Auch sie legen Zeugnis davon ab, dass auch ein Gläubiger am Ziel vorbeigleiten kann. Auch in Hebräer 3,14 sind die Verheißungen Gottes geknüpft am standhaften Festhalten der anfänglichen Botschaft bis ans Ende. Und schon in Kapitel 3, Vers 12 heißt es, seht zu, Brüder, dass nicht etwa an jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Auch hier geht es um die Warnung vor dem Abfall. Und wie unsinnig wären diese Worte, wenn es nicht tatsächlich möglich wäre, dass wir als Christen wieder vom Glauben abfallen, dass wir am Ziel tatsächlich vorbeigleiten können. Im Kapitel 4, im Vers 1 wird von der Gefahr des Zurückbleibens gewarnt. Und es betrifft all jene, welche das Wort zwar gehört haben, aber es sich bei ihnen nicht mit Glauben verband. Und denken wir von Jesu Gleichnis vom Hausbau auf Sand oder Felsen in der Bergpredigt. Er sagt, wer hört und tut, wird bleiben. Wer nur hört, wird eben vergehen. Und wieder die Warnung und Aufforderung im Kapitel 4 und Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, werdet aktiv. Lasst uns eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Oder eben mit dem Vers aus Kapitel 12, Vers 1 ausgedrückt, eben lasst uns eben dann ablegen jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde, denn wenn wir im Ungehorsam verharren, werden wir nicht in die Ruhe eingehen. Kapitel 5, Vers 11 spricht der Hebräerbriefschreiber Sie direkt an. Darüber haben wir viel zu sagen. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Auch hier eine Bürde oder die leicht umstrickende Sünde. Es ist unsere Bequemlichkeit. Es ist die fehlende Ausdauer. Es ist der nachlassende Eifer. Oder wie Jesus es die Gläubigen in Ephesus wissen lässt, im Sendschreiben der Offenbarung, ihr habt die erste Liebe verlassen. Aber es ist noch Zeit. Tut Buße, kehrt um. Bekennt eure Sünden und Gott, der treu ist und gerecht, vergibt uns unsere Sünden. Auch davon zeugen die Männer und Frauen des Alten und Neuen Testamentes. Und noch ein Vers, der auf die reale Gefahr des Zurückbleibens und Abfallens vom Glauben aufmerksam macht, aus Hebräer 10, 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. So ist Hebräer 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Ja, es ist einfach wahr, was der Schreiber hier anspricht. Wir haben eine große Wolke von Zeugen. Den einen, die mit Ausdauer den guten Kampf bis zum Ende gekämpft haben, die Glauben bewahrt haben, die jede Bürde und so leicht umstrickende Sünde abgelegt haben, die schon ihren Siegeskranz in Empfang genommen haben und nur noch auf uns warten, um mit uns gemeinsam in die ewige Ruhe bei Gott einzugehen. Aber das sind eben auch die anderen, die einmal auch auf gutem Weg unterwegs waren, welche aber von dem Weg abgewichen sind, wieder in die Sünde verstrickt worden sind, die falschen Lehren gefolgt sind, die sie doch nicht zum Ziel bringen können. Das sind diese, die die Ruhe bei Gott nicht erreicht haben. Weil beides möglich ist und Gott möchte, dass wir alle das Ziel bei ihm erreichen, hat der Schreiber hier ein Fazit gezogen. Deshalb, Bürde und Sünde gefährden unsere ewige Ruhe. Darum gibt es nur eines. Wir müssen lernen, abzulegen und für die Sünden, welche geschehen sind, um Vergebung bitten. Das alles fängt damit an, dass wir bereit sind, diese Wahrheit zu akzeptieren. Und die Zeugen der Bibel helfen uns dabei. Dankeschön.